Wir wollen beten. Vater, im Namen Jesu wollen wir dir dafür danken, dass wir diese Tage jetzt vor uns haben. Du hast uns aus den unterschiedlichen Orten und Situationen herausgeholt, hierher gebracht. Und jetzt sind wir hier und dürfen hier ankommen, nicht nur in diesem Haus, sondern auch ganz bewusst ankommen vor dir, unserem Gott. Es ist uns wichtig, es dir zu sagen, dass wir dich bitten, dass du die Regie in diesen Tagen führst. Dass dein Heiliger Geist, der in uns wohnt, präsent ist. Dass dein Wort uns Orientierungspunkt und Maßstab ist. Und dass wir dich von Anfang an bitten dürfen, dass du dich in diesen Tagen unter uns offenbarst. Du hast die unterschiedlichsten Weisen. Tu es auch in diesen Tagen wieder. Viele von uns verbinden mit diesen Tagen der Brüderkonferenz viele, viele Erfahrungen im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Doch du bist nie am Ende, du kommst immer neu auf uns zu, sprichst dein Wort uns zu, lässt es ankommen in Erkenntnis, im Leben, im Tun. Und wir bitten dich ganz herzlich, segne uns in diesen Tagen unter deinem Wort und in der Gemeinschaft untereinander. Nimm auch gleich diesen ersten Abend in deine Hand. Wir preisen dich darüber. Amen. Amen.
So, wir freuen uns, dass wir zusammen sein dürfen, von Gott geliebte Geschwister, nicht nur Brüder, wir schließen die Schwestern ein. Mir ist das Thema geworden für heute Abend, der Knecht Gottes. Und ebenso dachte ich dran, wie ich noch hier saß. Ja, unser Wissen, unser Kennen ist Stückwerk. Und ich habe auch gedacht, lieber Wolfgang, dein Zeugnis der Dampf wird auch Stückwerk sein. Einmal mag es an mir liegen, andererseits wird es an der Zeit liegen, wenn man die ganze Tiefe und Weite des Gottesknechtes eintreten möchte. Ich nenne zuerst einmal meine persönliche Beziehung zum Gottesknecht. Es sind jetzt ungefähr 57 Jahre her, dass ich täglich fortlaufend meine Bibel lese. Und in dieser Anfangszeit, dann kam ich auch an die Apostelgeschichte und dann las ich viermal das Wort der Knecht Jesu. Ich habe es nicht verstanden. Es war die Bibel. Ich wagte keinen Widerspruch. Ich habe nur eins gedacht, liebe Brüder, wenn ihr das geschrieben hättet, ich hätte jetzt einen Protest. Mein Gedanke war, Jesus ist mein Herr. Warum steht hier Knecht? Ich hatte zunächst keine Antwort. Viermal. Es ist ganz wunderbar, diese Worte zu lesen. Ich will sie kurz erwähnen. Apostelgeschichte 3, Vers 13. Gott hat seinen Knecht Jesu verherrlicht und auferweckt. Aha, also seinen Knecht zu einem ganz bestimmten Sinn geschickt. Zu sterben, dass er ihn auferweckt hat und hat ihn verherrlicht. Kapitel 3, Vers 26. Gott hat seinen Knecht auferweckt. Er hat ihn gesandt, euch zu segnen. Das wäre ein Wort für uns in diesen Tagen, dass der Herr so gegenwärtig ist, um uns alle zu segnen. Kapitel 4, Vers 27. Wieder deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Über die Salbung darf ich dann am Samstag in einer Woche sprechen, der Gesalbte des Herrn, auch ein wunderbares Thema. Kapitel 4, Vers 30, ja, Gott hat gesagt, Zeichen und Wunder sollen geschehen durch den Namen des heiligen Knechtes Jesu. Ja, so stand das Wort da, der Knecht Jesu. Ja, man liest die Bibel weiter, dann kann man weiteres verstehen. Dann haben wir gelesen, dass der Herr ja gesagt hat, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden. Ich bin gekommen, um zu dienen, um mein Leben zu lassen als eine Erlösung für alle. Aha, nicht der Herr, der Knecht. Und dann dachte ich ja dran, was unsere Brüder uns damals schon in unseren jungen Jahren uns immer wieder sagten und fast, möchte ich sagen, beigebracht haben, Philipper 2. Da der Sohn in der Herrlichkeit des Vaters war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Er hat sich selbst zunichte gemacht. Er hat sie entleert. Er nahm Knechtsgestalt an. Als immer deutlicher wurde es, dass es doch einen Sinn hat, dass wir da viermal lesen, der Knecht Jesu, der heilige Knecht Jesu. Und dann kam irgendwie eine Stunde, dann hörte ich zum ersten Mal, dass es im Propheten Jesaja vier Lieder vom Gottesknecht gibt. Das hat mich dann sehr interessiert. Und dann habe ich mir gern diese vier Lieder angesehen. Das erste steht im Kapitel Jesaja 42, die Verse 1 bis 4. Man zieht dann noch die Verse 5 bis 9 dazu. Zweite Lied vom Gottesknecht, Kapitel 49, die Verse 1 bis 6, auch noch einige Verse dazu. Das dritte Lied, Kapitel 50, die Verse 4 bis 9, Beifügung 10 bis 11. Das vierte Lied, Kapitel 52 von Vers 13 an und dann das ganze Kapitel 53. Ja, man müsste sich alle vier Lieder ansehen, um ein wenig den Gottesknecht kennenzulernen. Ich möchte nur das erste Lied lesen und auch ein wenig dazu sagen. Ich werde es nicht lesen, sondern ich werde die einzelnen Punkte erwähnen und etwas dazu sagen. Also im Kapitel Jesaja 42 fängt es an, das erste Wort. Hier ist es Gott selbst, der seinen Knecht Jesu vorstellt. In anderen Liedern stellt sich der Knecht Jesu selbst vor. Dann wird er von anderen auch vorgestellt. Im letzten Lied wieder wird er sehr viel von Gott selbst vorgestellt. Also hier ist es der Vater, der seinen Knecht vorstellt und fängt mit dem Wort an, siehe, siehe. Und wir haben es immer wieder gehört, wie wichtig das Wort siehe ist. Dass wir aufmerksam gemacht werden, hier in besonderer Weise unsere Ohren, unser Herz zu öffnen, was uns jetzt gesagt wird. Was jetzt der Vater über seinen Sohn, der die Herrlichkeit beim Vater zurückgelassen hat, Knecht geworden ist, was er uns von seinem Knecht zu sagen hat. Siehe, mein Knecht. Das ist ja wichtig. Er ist nicht unser Knecht. Er ist der Knecht Gottes, mein Knecht. Weiter heißt es, den ich stütze, den ich umfange. Ja, der ganze Weg Jesu ist gezeichnet. Der Vater hat ihn gestützt, der Vater hat ihn umfangen. Er hat ihn umgeben von allen Seiten. Er hat gesagt, der Vater lässt mich nicht allein. Nur wäre ja noch die Frage, wenn sie heißt, siehe mein Knecht. Sie werden damals wohl gefragt haben, wer ist dieser Knecht? Wer ist dieser Knecht? Wir denken an diesen Mann, der von Jerusalem nach Hause gefahren ist, der Finanzminister von Äthiopien. Wie er gefragt wird, verstehst du, was du liest, wie sollte ich? Redet der Prophet von sich oder redet er von einem anderen? Könnte man auch wieder fragen hier. Wer ist dieser, mein Knecht? Nun haben wir es ja schön, wir haben das Neue Testament. Wenn wir jetzt Matthäus aufschlagen würden, Kapitel 12, die Verse 8 bis 21, da wird gerade dieses erste Lied vom Gottesknecht im Neuen Testament uns nahegebracht, mit kleinen, feinen Veränderungen, die auch sehr schön sind und gut zu beachten sind. Interessant auch der ganze Zusammenhang, wie das gesagt wurde. Der Herr hat am Sabbat einen geheilt, der einen steifen Arm hatte. Der Herr hat ihn geheilt am Sabbat. Das hat die Pharisäer furchtbar geärgert. Der kann von Gott nicht sein, der achtet den Sabbat nicht. Sie haben nicht verstanden, warum Gott den Sabbat geschenkt hat. Es geht um die Ruhe. Und erst wenn du geheilt bist, kannst du wirklich in die Ruhe eingehen. Und dann kamen viele zum Herrn und er hat sie geheilt. Und dann hat der Herr gesagt, Sie sollen darüber schweigen, nichts weiter sagen. Und dann wird Bezug genommen auf dieses erste Lied vom Gottesknecht. Siehe mein Knecht, den ich stütze, den ich umfange. Weiter heißt es, mein Auserwählter. Im Matthäus-Evangelium, mein Geliebter. Mein Auserwählter. Ach, es ist eine weite Botschaft, wieder über die Auserwählung etwas zu sagen. Nur kurz einige Striche. Das Thema ist nicht so einfach, wie es eben von einer gewissen Linie gebracht werden kann. Der eine wählt zur Seligkeit, der andere wählt zur Verdammnis. Da brauchen wir uns nur den Auserwählten Gottes ansehen. Er kam in diese Welt, was hat er gesagt, der Auserwählte? Gott hat mich nicht in die Welt gesandt, die Welt zu richten, sondern die Welt zu erretten. Über Gericht hat der Herr nur viel zu sagen, auch hier. Also, mein Knecht, den ich stütze, mein Auserwählter. Jetzt kommt ein weiteres Wort, das Gott sagt, an welchem meine Seele wohlgefallen hat. Ich weiß nicht, ob Sie das schon beachtet haben, dass Gott eine Seele hat. Auch hier wieder mein persönliches Erleben. Wir haben immer wieder gehört, wenn wir sterben, der Geist geht zu Gott, der Leib geht ins Grab. Und habe immer gefragt, ja, und die Seele, was geschieht mit der Seele? Mag vielleicht 48 gewesen sein. Wir haben eine kleine Versammlung, Hausversammlung, Nähe von Darmstadt. Ein feiner Bruder hat gesprochen, Professor, edle Erscheinung mit weißem Haar. Hat mir alles gut gefallen. Nachher saßen wir zusammen am Kaffee trinken. Ich saß neben ihm. Und da wurde ich doch meine Frage an ihn los. Sag mir, Bruder, wie ist das? Ich weiß das von meinem Geist, ich weiß das von meinem Leib. Sag mal, was wird mit meiner Seele? Der Bruder lächelte und dachte, das ist doch so einfach. So ein junger Kerl kann sowas mal fragen. So einfach. Er machte Folgendes. Er wollte mal so sagen, die Seele wird aufgelöst. Er glaubte mir eine gute Antwort gegeben zu haben, aber ich war traurig. Sollte meine Seele aufgelöst werden, ich konnte mir das nicht vorstellen. Und dann war das für mich ein großes Erleben. Irgendwann kam ich bei meiner laufenden Bibellese zu diesem Wort, dass Gott sagt, an welchem meine Seele wohlgefallen hat. Oh, da habe ich gestaunt. Gott hat eine Seele. Ja, ich wusste immer Gottes Geist, aber jetzt wusste ich, Gott hat eine Seele. Und dann kam das Wort Jesu und seine Gestalt habt ihr nicht gesehen. Und dann kam das Wort, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Ach, das ist ein wunderbares Erleben, wenn wir ihn so erkennen dürfen. Und wenn man einmal so ein Schlüsselwort hat, für mich war das hier das Schlüsselwort, und du liest deine Bibel, ich glaube, circa 15 Mal kommt es in unserer Bibel vor, dass von der Seele Gottes die Rede ist. Denn wir gründen uns immer wieder auf mehrere Zeugnisse. Und dann das Schöne, dass Gott sagt, an welchem meine Seele wohlgefallen hat. Ja, wir haben auch in unserer Seele wohlgefallen. Wir freuen uns, wenn wir unsere Brüder sehen, haben wohlgefallen an ihnen. Wir freuen uns über ihre Frauen, haben wohlgefallen an unserer Seele, dass Gott uns so beschenkt hat da. Wir spüren, geschaffen in seinem Bilde. Und schade, dass so viel durch die Sünde in uns verdorben ist. Ach ja, der Herr wird uns wieder heilen. Das ist ja sein Kommen in diese Welt, an welchem meine Seele wohlgefallen hat. Und dass seine Seele nicht zu verwechseln ist mit seinem Geist, das kommt gleich als nächstes. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Aha. Gott weiß zu unterscheiden zwischen seiner Seele und seinem Geist. Wollen wir auch tun. Von ihm so kennenlernen. Und dann ist es ein wunderbares Erleben, wenn man einmal die Bibel abfragt, was es über unsere Seele einmal wird. Ich will vielleicht nur ein oder zwei Worte sagen. 1. Petrus 1, Vers 9. Wir haben ein weiteres Erlebnis. Dass wir als Endertrag unseres Glaubenslebens die Errettung der Seele davontragen. Aha. Anfang meines Glaubenslebens, Errettung des Geistes. Aber am Ende sollte die Errettung der Seele sein. Tiefste Wort war für mich dann Lukas 17, wohl Vers 30 oder 33. In dieser Endzeitrede Jesu: Wer seine Seele festhält, der wird sie verlieren. Wer sie verliert um meinetwillen, wird sie finden. Wörtlich, der wird sie ins Leben zeugen. Aha. Alles soll göttlich werden. Nicht nur unser Geist, auch unsere Seele. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Und in welch einer Weise. Wir möchten vielleicht nur an Jesaja 11 erinnern, wo uns der Geist Gottes in seiner siebenfachen Funktion genannt wird. Und hier kommen jetzt auch sieben wunderbare Aussagen von dem Knecht Gottes. Der Vater stellt seinen Knecht so vor. Siebenmal sagt er, sechsmal er wird, und das siebte heißt dann, bis er. Ich möchte die sieben Stellen nur kurz lesen. Sie sind herrlich. Das erste: Er wird den Nationen das Recht kundtun oder wird das Recht zu ihnen hinausbringen. Im Matthäusevangelium wird uns gesagt, er wird den Nationen das Recht ankündigen. Recht und Gericht hat eine innere Beziehung. Das Recht ist einmal das richterliche Urteil. Es kann die Gerichtsverhandlung sein, es kann den Gerichtshof betreffen. Aber es geht vor allen Dingen darum, um die Wiederherstellung des Rechtes. Recht muss wiederhergestellt werden. Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wie geht's weiter? In welchen Gerechtigkeit wohnt? Gerechtigkeit muss wiederhergestellt werden. Ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden. Paulus hat uns geschrieben im Römerbrief: Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wo Gerechtigkeit ist, da wird Friede sein. Darum war das ein falscher Griff, Land für Frieden. Nein, Frieden gibt es auf dem Wege der Gerechtigkeit. Und dann ist Friede. Und dann ist Freude. Und wir dürfen jetzt schon darin unserem Herrn dienen. Aber er wird den Nationen das Recht kundtun. Und auch wieder ganz überraschend, als würde hier Israel schon wieder übergangen, nicht? Israel wird ja auch einmal diesen Dienst tun. Aber der Herr sieht ja auch die Zeit, wo Israel beiseite getan ist. Und das wird in den Liedern vom Gottesknecht ja gesagt. Es ist mir zu gering, dass du allein für sie da bist, für das Volk der Juden. Ich habe dich auch zu den Nationen gesandt, zu den Heiden. Er wird den Nationen das Recht kundtun. Das nächste: Er wird nicht schreien und nicht rufen, noch seine Stimme hören lassen auf der Straße. Bei Matthäus heißt es, er wird nicht streiten, noch schreien. Ja, das ist die Art des Knechtes Gottes. Nicht das Lärmende, nicht das laut hinausposaunende. Ja, darf ich sagen, heute bei manchen Versammlungen, da macht man vorher schon so viel Werbung, was alles geschehen wird, als würden wir über das Göttliche verfügen. Ganz anders beim Herrn. Da hat er einen geheilt, da hat er nicht gesagt, jetzt mache ich eine große Heilungsversammlung. Dann kamen sie zu ihm. Und dann erleben wir das Heilandherz. Er heilte ihre Kranken. Und dann ging er weiter. Und dann sagte ihnen: Seid ruhig, schweigt darüber. kein Schreien, kein Rufen, noch seine Stimme hören lassen auf der Straße, auf der Gasse. Das Dritte. Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen. Ach ja, es gibt so viel Geknicktes, so viel Zerbrochenes. Und liebe Geschwister, es ist ja gut, wenn wir einmal eine Stunde erleben, wo wir wirklich innerlich zerbrochen worden sind. Aber es ist dann etwas Wunderbares, wenn wir in diese tiefe Not unseres Lebens hinein dann das Wort unseres Gottes erleben, erfahren, dann spüren wir, welche Gotteskraft in jedem Wort Gottes ist. Ich werde es nie vergessen. Es ist lange her. Ich war völlig zerschlagen. Ich wäre am liebsten irgendwo in die Wüste gegangen, wo mich keiner sieht und keiner kennt. Ich ging in mein Zimmerchen. Ich musste nach meiner Bibel greifen. Ich habe nicht geschrien, Herr, gib mein Wort. Ich habe einfach meine Bibel in die Hand genommen. Und da las ich, nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, die rettet er. Aber ich habe gestaunt. Ich habe meinem Vater gesagt, ich hätte jetzt 1000 Bücher lesen können. Der hätte mir nicht das gegeben, was dieses eine Wort mir in diesem Augenblick gegeben hat. So wird er handeln. So wird er handeln. Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen. Wir sprechen so schnell von Lebensunwerten, Leben und so weiter und so weiter. Er denkt ganz anders. Das Vierte. Er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen. Ja, so geht es vielen. Gerade auch in der Zeit, wenn so vieles daneben geht, schief geht, Kündigung kommt, Not in der Familie ist und was alles ist. Und dann merkt man, ich erlebe jetzt gerade in einem Gespräch, wie zerbrochen ein Mensch sein kann. Wie schön, wenn man dann ihn kennt, wenn man den Herrn kennt und wenn man den Weg zum Herrn findet. Er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen. Wir können leicht zu solchen, die absinken, sagen, nur ja, wer stirbt, soll sterben. Wie ist unser Herr so ganz anders? Der Knecht Gottes, von Gott gesalbt, von Gott gesandt in diese Welt als Knecht, als Diener, um zu sterben für solche Leute. Für solche Leute, wie wir sind, dass uns Heil und Herrlichkeit wird. Dann kommt das Fünfte. Er wird der Wahrheit gemäß das Recht kundtun oder wird es hervorkommen lassen. Er ist die Wahrheit. Heil wird uns nie ohne Wahrheit begegnen. Es war ein Leitsatz gewesen, es gibt kein Gericht ohne Heil, es gibt auch kein Heil ohne Gericht. Er handelt nicht gegen die Wahrheit, er ist die Wahrheit. Er wird immer mit der Wahrheit uns begegnen. Aber wer ihn kennt und wer in Gemeinschaft mit ihm ist, ich habe mir wieder gestaunt, in welcher wunderbaren Weise Gott mit uns verfährt. Ich habe dann das Wort geliebt, wo es heißt, wo ist ein Lehrer wie er? Ja, in welcher feinen Pädagogik Gott mit uns umgeht. Ich habe manchmal gedacht, wenn Gott mir von Anfang an gezeigt hätte, wer ich bin, ich hätte allen Mut verloren. Aber er ist schrittweise vorwärts gegangen. Die Wahrheit blieb bestehen. In der Wahrheit hat er das Recht kundgetan. In der Wahrheit begegnet uns auch das Gericht. Und das ist immer wieder ein Geschenk Gottes, liebe Geschwister, wenn wir uns selber richten dürfen. Wir stehen teilweise in einer Zeit drin, wo man den Menschen so besonders herausstellt. Der Mensch ist was Besonderes, der Mensch, der Mensch, der Mensch. Mag alles ganz gut sein, manchmal richtig sein, aber der Wahrheit gemäß, die Wahrheit deckt auf. Und nur was aufgedeckt ist, wird auch wieder zugedeckt. Und darum wird er der Wahrheit gemäß das Recht kundtun. Und dann kommt die sechste Aussage, die ist so schön von ihm. Er wird nicht ermatten, noch niedersinken. Oder nach der Fußnote, er wird nicht verglimmen, noch knicken. Und Delitzsch hat einen Satz hingeschrieben, der heißt, sein Eifer wird nicht erlöschen, seine Kraft durch nichts gebrochen werden. Das ist schön. Und noch kam ein anderer Satz dazu. Bis Gottes heiliges Recht der Welt die neue Ordnung gibt. Solange wird er nicht ermatten, solange wird er nicht niedersinken. Es geht ja um diese neue Welt, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Das spüren wir, liebe Geschwister, wie jeder vorher doch durch ihn gerichtet werden muss. Und das ist das Wunderbare wieder, dass er auch hier wieder in göttlicher Gerechtigkeit richtet. In einer so wunderbaren Weise, dass er nach wirklicher Gerechtigkeit jeden Einzelnen beurteilt. Und dann auch jeden Einzelnen wieder herstellt. Das ist nun dieses siebte, dieses wunderbare. Jetzt kommt das bis. Ist also noch ein Zeitraum, bis das geschehen wird, wenn der Knecht Gottes, den der Vater in diese Welt gesandt hat. Er wird. Alles schon geschehen. Aber nun kommt das letzte, bis er. Er hat ein Ziel und das heißt, bis er das Recht auf Erden gegründet hat, also die Wiederherstellung des Rechts. Und die Inseln werden auf seine Lehre harren. Ich habe noch dazu geschrieben, wie es im Neuen Testament das siebte genannt wird. Da heißt es, bis er das Gericht hinausführe zum Siege. Und auf seinen Namen werden die Nationen, die Heiden, hoffen. Welch ein gewaltiges Wort. Bis er. Dafür hat der Vater ihn in die Welt gesandt. Dafür hat der Vater ihn ausgerüstet. Ich habe bei dem letzten auch an das Wort gedacht, weil es da um das Gericht geht. An Johannes 5. Da heißt es, der Sohn kann nichts von sich selber tun, außer dem, was er den Vater tun sieht. Haltung des Sohnes. Ob wir auch schon dahin gekommen sind, in dieser Ausrichtung zum Vater zu stehen. Der Sohn kann nichts von sich selber tun. Was er den Vater tun sieht, das tut der Sohn. Und dann kommen hervorragende Resultate, die der Vater dann dem Sohn gibt. Ich greife nur das heraus, was hier dazu passt. Alles Gericht hat der Vater dem Sohne übergeben. Alles Gericht. Und dann denken wir daran, vierte Lied vom Gottesknecht, Jesaja 53. Er hat das ganze Gericht getragen. Und darum hat der Vater ihm Vollmacht gegeben. Das Gericht hinauszuführen zum Siege. Und es ist wunderbar, Geschwister, dass wir das schon erleben und erfahren dürfen. Wie der Herr das heute schon tut in der Gemeinde Gottes. Wir sind die Heiden, wir sind die Nationen. Wie er in dieser Weise in unserem Leben handelt, durch einen wunderbaren Gottesgeist, dass das göttliche Recht in uns hergestellt wird. Mir fällt gerade das Wort eines Römer 8, ist wohl der Vers 4. Jemals heißt es im Sinn so nach, damit die gerechte Forderung des Gesetzes in uns erfüllt würde. Das heißt also nicht durch uns, sondern in uns. Das ist die Wiederherstellung des neuen Lebens aus Gott. Bis er das in uns alles herstellt. Und dann wird es in uns hinausgeführt werden. So kommen wir in dieses wunderbare, gesunde, göttliche Leben hinein. Ich will noch eins hinzufügen. Man fügt ja bei den Gottesliedern oder den Liedern vom Gottesknecht immer noch einige Verse hinzu. Beim Kapitel 42 waren das jetzt die ersten drei Verse. Man fügt noch die Verse 5 bis 9 hinzu. Ich erwähne mal den Vers 6. Dass er sagt, ich habe dich gerufen in Gerechtigkeit und ergriff dich bei der Hand. Und ich werde dich behüten und dich setzen zum Bunde des Volkes. Hat mich auch wieder so tief angesprochen. Ich werde dich setzen zum Bunde des Volkes. Wir können verschiedene Bündnisse. Noah gibt Gott Zusagen. Bei Abraham gibt Gott Verheißungen. Bei Mose gibt er das Gesetz. Bei David gibt er die Zusage von dem Königsthron. Und hier bei Jesus, ich habe dich zum Bunde gesetzt. In seiner Person. Spüren wir, wie Gott uns in die Nähe seines Sohnes führen will. Ich habe dich zum Bunde gesetzt. Er will uns hineinnehmen in diese wunderbare Gemeinschaft. Ja, Geschwister, das war nun ein weniges über den Knecht Gottes. Wir wissen, es wäre noch mehr zu sagen, aber die Zeit ist jetzt vorbei.
Wir beten. Und dann siehst du den Vorhang weg, schon damals für all die sehen konnten, die Augen hatten zu sehen und Ohren zu hören. Dass dieser Gottesknecht, dieser Messias, der ist, der aus der Ewigkeit gekommen ist und in der Ewigkeit war. Dein einzig geborener Sohn, der Messias, unser Herr Jesus Christus. Und wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du ihn gesandt hast, dass du ihn erniedrigt hast und er sich erniedrigen ließ. Und über den Weg der Niedrigkeit sagen konntest, siehe mein Sohn, wohlgefallen habe ich an ihm, bis zum letzten Atemzug am Kreuz. Und dass du über den Weg der Erhöhung gesagt hast, siehe, wohlgefallen habe ich an ihm, und ihn erhöht hast, über alle Namen, diesen einen Namen Jesus. Wir danken dir, dass wir ihn kennengelernt haben. Wir danken dir, dass du ihn uns geoffenbart hast. Wir danken dir, dass wir den Sohn kennen und im Sohn Leben haben. Gib jetzt bitten wir dich, dass du das Wort mit uns hineingehen lässt, auch in die Nacht, die vor uns liegt, dass du deine Hand über uns hältst und über allen, die in diesem Haus sind, wir in deinem Schutz geborgen sind, dein Friede über uns wacht. Ehre sei dir.